Ja, das ist eine gute Frage, Tilman. Wie geht das? Ich wollte unbedingt mal sagen, es ist total schön hier oben, auch mit dem Licht und so. Und es ist nicht so hell. Und es muss so sein. Das ist richtig gut hier. Meine Predigt ist heute wirklich ein bisschen putzig, weil meine Predigtvorbereitung war schon total super. Ich habe mir extra heute freigenommen, hatte dementsprechend also gestern und heute Zeit, die Predigt vorzubereiten. Gestern hat irgendwie nicht gepasst, da war ich so mehr in der Ich-kann-es-irgendwie-nicht-Phase. Und heute Morgen bin ich dann früh aufgestanden und habe gedacht, boah, jetzt legst du richtig los. Und es gibt so Tage, da weißt du, dass es richtig scheiße wird, weil dann fängt schon der Presslufthammer an zu hämmern. Und du sitzt in deinem Arbeitszimmer und hast echt keine Ruhe. Und der Bagger drückt. Ich weiß gar nicht, wo die da machen, aber es war super laut. Und dann irgendwie der Rechner sponnen und ich konnte mich nicht richtig konzentrieren. Und es war richtig blöd und es waren überall Störer. Dann war wieder eine Zeit lang ruhig. Dann musste ich meine Frau abholen. Dann war ich so gerade halt drin. Dann sprach der Herr irgendwie zu mir und sagte so, also die und die Bibelstelle. Und dann habe ich gesagt, oh nee, Gott, nicht die Bibelstelle. Seit Jahren versuche ich die zu begreifen und so richtig habe ich es immer noch nicht. Dann ich los, die Linda irgendwie von der Arbeit abgeholt. Dann ist uns dann noch jemand ins Auto reingemetzelt, sodass du dann noch eine Stunde da stehst, irgendwie guckst du mal auf die Uhr und dann mit Polizei und so. Und es wurde immer enger. Dann ich nach Hause, sofort wieder ins Arbeitszimmer rein. Und dann kam der sagenumwobene Schrotthändler. Ihr kennt ihn, ne? Und der fährt dann ja immer um dein Haus rum, oder? Ich kann die Melodie schon auswendig pfeifen. Also es ist total geil, wenn man seine Ruhe braucht und den Herrn hört, Herr spricht zu mir. Das war meine Predigtvorbereitung und dementsprechend bin ich jetzt also an einem Punkt, wo ich sage, halten wir es lieber kurz und ich bin, wie gesagt, mit dieser Bibelstelle auch noch nicht hundertprozentig durch, aber wenn Gott das will, dann scheint ihm das zu reichen, was ich drauf habe. Und deshalb gucken wir uns die mal an. Wärst du so lieb, sie zu beamen, damit ihr euch die auch angucken könnt, weil ich habe daraus gelernt, dass Jesus Freaks prinzipiell nie eine Bibel dabei haben. Also, wer hat eine Bibel dabei?
Ich.
Hey, wirklich, warum schlagt ihr die hier auf? So, klappt das jetzt? Ja, genau. Matthäus 7. Lesen wir das erstmal vor. Matthäus 7, Verse 21 bis 23. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Himmelreich kommen, sondern nur, wer den Willen meines Vaters im Himmel erfüllt. Viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, sind wir nicht in deinem Namen als Propheten aufgetreten und haben wir nicht in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele Wunder vollbracht? Dann werde ich ihnen antworten, ich kenne euch nicht. Weg von mir, ihr Übertreter des Gesetzes. Das ist eine von den Stellen, wo man eigentlich als Prediger sich versucht, über den Mund zu drücken, weil schon hart. Aber ich nehme mir die Freiheit und werde mir nur die Punkte rauspicken, wo Gott den Finger draufgelegt hat, und den Rest lassen wir einfach mal für später, okay? Also, falls ihr noch irgendwelche Fragen zu der Bibelstelle habt, fragt Gott und nicht mich. Und wir packen jetzt hier nur so ein, zwei Punkte an, die mir klar geworden sind, weil da kann man sehr viel drüber predigen, glaube ich. Und das ist eine von den Stellen, die ich persönlich echt nicht ohne finde. Wichtig ist mir, dass ich das direkt zu Anfang an sage, ich möchte keine Panik machen. Ich möchte nicht darüber urteilen, auch bei dir nicht, keine Panik. Ich möchte nicht darüber urteilen, wer errettet ist und wer nicht. Es geht mir nicht darum zu sagen, irgendjemandem das Heil abzusprechen oder zu sagen, so das und das und das muss passieren. Es geht mir darum, Prioritäten aufzuzeigen. Einfach darauf hinzuweisen, worum es geht und was wichtig ist. Und ich hoffe, dass ich da, obwohl es nicht erschöpfend sein wird, in diese Punkte so ein bisschen Licht reinbringe. Und falls euch diese Stelle noch ein paar Fragen aufwirft, dann könnt ihr ja, wie gesagt, mal drüber meditieren, beten und dann hinterher drüber predigen. Halleluja. Okay, zwei Punkte. Die erste Sache, Jesus spricht ja darüber, wer kommt ins Himmelreich? Wer kommt ins Himmelreich? Wer ist errettet? Wer wird errettet?
Er sagt, nicht jeder, der sagt, Herr, Herr, wird errettet werden, sondern nur der, der den Willen des Vaters tut. Da habe ich so irgendwie am Anfang so mein Problem mit, weil das irgendwie in mein Bild nicht reinpasst. Ich habe immer die Stelle Römer 10, 10 im Kopf, wo steht, wer mit dem Herzen glaubt und mit dem Munde bekennt, der wird Gerechtigkeit und Heil erlangen. Im Herzen glaubt und mit dem Munde bekennt. Da steht nichts von Werke tun. Und deshalb passt das irgendwie in mein Bild nicht rein. Ich verstehe das irgendwie nicht richtig. Und das ist die eine Stelle, die Gott mir gezeigt hat, nämlich in den Vers 23, da ist der Schlüssel drin. Jesus wird den Leuten antworten, ich kenne euch nicht, weg von mir, ihr Übertreter des Gesetzes. Da ist ein Schlüssel drin. Aber wenn da jetzt wieder was mit Gesetz steht, Übertreter des Gesetzes, da ist doch vorher nicht die Rede drin. Ich habe auch mal davor gelesen und danach gelesen, wieso jetzt auch noch Gesetz dabei? Wieso ihr Übertreter des Gesetzes? Man muss wissen, es gibt eigentlich zwei Wege, errettet zu werden. Einer, der praktisch gangbar ist und einer, der zumindest theoretisch möglich ist. Der eine Weg ist, den Willen Gottes zu vollbringen. Schreibt er ja da oder sagt er da, hat er schreiben lassen, nachdem er es gesagt hat, den Willen Gottes vollbringen, der kommt ins Himmelreich. Aber das ist nur ein theoretischer Weg, weil der Wille Gottes, den Willen Gottes zu vollbringen, bedeutet ja, dass man immer exakt genau das tut, was Gott will, dass man seine Gebote immer hält, dass man gegen kein Gesetz schuldig wird, dass man irgendwie die ganze Schrift erfüllt. Und das ist einfach nicht möglich. Das hat man vor Jesus versucht und hat es nicht hingekriegt. Und im Jakobusbrief steht, denn wenn jemand das ganze Gesetz hält und sündigt nur gegen ein einziges Gebot, nur gegen eins, der ist am ganzen Gesetz schuldig. Und der ist deshalb nicht mehr gerecht. Und der hat deshalb nicht im vollen Umfang den Willen Gottes getan. Und deshalb ist es nur ein theoretischer Weg. Das geht nicht, das klappt nicht, das ist nicht möglich. Niemand wird, sagt auch die Bibel, niemand wird durch seine Werke gerecht. Es ist unmöglich. Jeder von uns, glaube ich, weiß, dass er irgendwo mal nicht den Willen Gottes getan hat. Und zumindest vermute das, oder? Also ich weiß das von mir. Das ist nicht möglich, das ist nur ein theoretischer Weg. Der praktische Weg ist der, Jesus. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Johannes 14. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Also nicht durch mich, sondern durch ihn. Also durch ihn ist Scheiße. Ja. Niemand kommt zum Vater, denn durch Jesus. Das ist der Weg, weil der andere nicht gangbar ist. Das ist der Weg. Es gibt nur diesen Weg. Und da kommen wir dann wieder an den Punkt, ich kenne euch nicht. Also, wenn Jesus der Weg ist, dann müssen wir uns fragen, wen kennt Jesus? Wenn Jesus dich kennt, dann bist du seinen Weg gegangen und dann wirst du errettet werden. Wenn Jesus dich nicht kennt, dann bleibt für dich nur der andere Weg und auf den muss Jesus antworten, du Gesetzesübertreter. Logisch, ne? Deshalb, ich kenne dich nicht oder ich kenne euch nicht, weg von mir, ihr Übertreter des Gesetzes. Weil dann automatisch der zweite Weg kommt. Also, der einzige Weg ist Jesus. Es gibt nur ihn. Es gibt nur diesen Weg. Wen kennt Jesus? Und jemanden kennen bedeutet ja eine Beziehung haben. Eine Freundschaft haben, eine Verbindung haben. Ja, eine Beziehung. Und das ist genau der Weg. Und dann und plötzlich stört auch diese Römer 10 Stelle nicht mehr. Denn wer mit dem Munde bekennt und mit dem Herzen glaubt, oder anderes Wort dafür, mit dem Herzen vertraut, sein Vertrauen in tiefem Herzen auf Jesus legt, in ihn reinlegt, der wird errettet. Und wenn man etwas mit dem Herzen auf, also wenn man mit dem Herzen vertraut, dann ist das automatisch eine Beziehung. Dann ist das eine Liebesbeziehung. Kommt das so lang? Stille?
Also Stille deute ich immer als Zustimmung, okay?
Okay. Also, es passt. Es geht um eine Beziehung. Und viele werden sagen, Herr, Herr, habe ich nicht das und das und das getan? Und wenn Jesus sie nicht kennt, hatten sie keine Beziehung zu ihm. Dann sind sie nicht diesen Weg gegangen, der möglich ist. Und ich habe lange darüber nachgedacht. Ich habe vor Jahren mal einen Bibelkommentar gelesen zu dieser Stelle. Da schreibt jemand, es gibt bekennende Christen und es gibt wiedergeborene Christen. Und ich dachte immer, mit der Römer 10 Stelle, bekennende Christen sind automatisch wiedergeborene Christen. Weil wenn man im Grunde bekennt, ja, so. Aber dann hat mich der Herr mal erinnert, dass es bei mir auch mal anders war. Bevor ich richtig Christ wurde, gab es eine Drogenphase, wissen die meisten. Vor dieser Drogenphase war ich beim 10 Leuten. Das ist nichts Schädliches. Damals war ich irgendwie so im Konfirmationsalter und ich habe gesagt, und das habe ich damals ernst gemeint, Herr, du sollst mein Herr sein. Also Jesus, du sollst echt mein Herr sein. Du sollst herrschen in meinem Leben, ich will dir nachfolgen, alles wunderbar. Wenn ich mir das heute angucke, fühlte sich das damals anders an. Es war aus der eigenen Kraft heraus, es war anstrengend, es war ätzend, es war zäh und es war nur Disziplin und Pflicht erfüllen, machen und tun, aber es fühlte sich nicht so an, wie dann an dem Moment, als ich dann nach der Drogenphase dann nur plötzlich irgendwie nochmal den Herrn bin und habe gesagt, yes, und du bist es, und dann plötzlich, da war alles anders. Ich habe damals bekannt, dass ich zu Gott gehöre, aber irgendwie war es im Herzen noch nicht durch. Das Herz, dieses im Herzen Vertrauen, diese Beziehung, war nicht da. Ich hätte damals gesagt, ich bekenne mich zu Gott, aber ich war trotzdem nicht wiedergeboren. Einfach weil die Beziehung nicht da war. Das ist der Unterschied gewesen. Und als ich das dann erlebt habe, war es ganz anders. Es macht Spaß, mit Gott zu leben. Es ist kraftvoll mit Gott. Halleluja. Zeichen und Wunder werden denen folgen, die glauben. Und ja, das passiert. Jawohl. Wenn du dein Vertrauen in ihn reinlegst, wenn du dich auf eine Beziehung einlässt. Das ist der Unterschied. Es geht nur um eine Beziehung mit ihm. Und so kriegen wir ewiges Leben.
Okay, ich habe doch noch ein rhetorisches Mittel. Letzte Woche hat der Roland einen Merksatz gebracht, sogar zwei, fand ich so cool, jetzt habe ich mir auch einen gebastelt. Also zu dem Punkt, drum willst du auch errettet ein sein, so naht Jesus als, zur Freundschaft ein, nochmal. So willst du auch errettet sein, lad Jesus zu einer Freundschaft ein. So war es, genau. Ja, nee, ihr braucht nicht klatschen, ihr braucht nicht klatschen. Nein, nein. Das ist der Heilsweg. Es geht um Beziehung. Okay? Die zweite Sache, die mir hier aufgefallen ist, und ich glaube, die ist für die meisten noch interessanter. Lasst uns mal einen Blick auf diese Leute werfen, die hier gemeint sind. Die sagen, Herr, Herr, sind wir nicht in deinem Namen als Propheten aufgetreten? Haben also prophezeit. Haben wir nicht in deinem Namen Dämonen ausgetrieben? Befreiungsdienst. Im Namen Jesu. Weiche. Und der Mensch ist frei geworden. Haben wir nicht in deinem Namen Wunder getan? Leute geheilt, es regnen lassen oder halt auch nicht. Was gibt es sonst noch für Wunder, die man tun kann? So die abgefahrensten Dinge, Beine wieder da oder so. Und alles im Namen Jesu. In seinem Namen. Was sind das für Leute? Ich habe früher mal gedacht, oh, das sind bestimmt so falsche Propheten und so, und, oh, mit dämonischen Mächten haben die so. Nein. Hier wurde, und das sagen die Leute halt ganz klar, Jesus die Ehre gegeben. Also ich habe selten erlebt, dass Dämonen irgendwie Jesus die Ehre geben. In seinem Namen haben die Dinge getan. Und deshalb, und da gibt es natürlich ganz viele Spekulationen möglich, und ich will mich da auch nicht festlegen, aber ich glaube, das sind Menschen, die auch schon mal mit Jesus gegangen sind. Das sind Menschen, die wirklich ihm die Ehre gegeben haben und die in seinem Namen gerödelt haben und nicht nur irgendwie mit menschlicher Kraft, sondern auch in der geistlichen Welt was getan haben und bewegt haben. Und es sind Wunder passiert, durch ihre Hände, genauso wie durch die Apostel. Abgefahren, oder? Diese Leute kennt Jesus so plötzlich nicht. Und da sind natürlich dann Spekulationen möglich. Da kommt dann die Frage auf, kann man sein Heil wieder verlieren, wenn die vielleicht, und wie gesagt, es ist nur eine Vermutung, es ist meine Vermutung, wenn die vielleicht irgendwie mal errettet waren, wie kann man sein Heil verlieren? Und da kann ich nur sagen, und das ist dieser Punkt, den ich am Anfang meinte, ich weiß es nicht. Ich habe da meine Meinung zu, aber sie ist noch nicht so rund und so von Gott in mir geprägt, dass ich sie hier irgendwie kundtun würde. Ich glaube eher eigentlich nicht, dass man ohne dass man sich richtig Mühe gibt, sein Heil wieder verliert. Also ich meine, der Herr wird einen zunächst zwingen wollen. Also wenn man dann vor dem jüngsten Gericht und so, dann wird das wohl vielleicht, also klar, also, aber man muss sich schon richtig Mühe geben, um sein Heil zu verspielen. Ich weiß es einfach nicht, warum das bei denen so ist. Aber Fakt ist eins, sie taten viel für Jesus. Sie haben richtig gerödet, sie haben Werk getan, sie haben gedient, sie haben was weiß ich was gemacht, das Evangelium vorangebracht oder so. Und Fakt ist, es reicht nicht. Das ist kein Kriterium, um errettet zu sein. Das ist kein Kriterium, um errettet zu sein. Man kann total viel für Jesus tun, ohne ihn zu kennen. Man kann total viel für Gottes Reich tun und es vorantreiben. Und Leute können gesegnet sein. Und es kann ein riesiger Dienst aufgebaut sein. Und es kann wirklich ganze Nationen verhindern, ohne Jesus zu kennen. Geh mal an eine Hochschule und guck dir mal den Studiengang Theologie an. Wie viele wirklich gläubige Professoren findest du da? Und irgendwie kommen da doch Pastoren raus, die wiedergeboren sind, Halleluja, und das Reich Gottes voranbringen. Du kannst total viel für ihn tun, ohne ihn eigentlich zu kennen. Ich möchte natürlich jetzt nicht sagen, dass den Willen Gottes tun, also ey, das ist ganz wichtig, das ist natürlich klar, oder? Also den Willen Gottes tun, super, weit, Daumen hoch. Mach das, schadet nicht, hilft und fühlt sich gut an und ja, so mit Edelstein gebaut, Haus und so, nicht mit Stroh und so, ihr kennt diese Bibelstellen. Also, ey, Willen Gottes tun, super, für euch und auch für andere. Aber, was mir hier an dieser Stelle klar wird, diese Werke sind absolut zweitrangig. Sie sind zweitrangig. Darauf kommt es nicht an. Es geht nur um die Beziehung mit Jesus. Vielleicht sind das Leute, die sind schon mal in die Gemeinde gegangen. Fanden das da total cool, wie das da abging, Lobpreis und so weiter und so fort. Und die haben sich da heimlich gefühlt und ja, und cool, und hier bleibe. Das ist schön hier. Und irgendwann fragt einer, hast du nicht mal Lust, hier mal mitzumachen und mal mit durch die Straße zu gehen und dafür zu sorgen, dass die Kranken endlich heil werden? Und hast du nicht mal Lust, hier mit anzupacken oder da mal was zu tun oder da einen Schieber zu regeln oder einen Regler zu schieben oder ein bisschen Lobpreis zu machen oder sowas? Und das ist. Man tut halt einiges. Warum macht man das? Vielleicht, weil das alle tun und weil sich das ja auch gut anfühlt. Und rein aus menschlicher Sicht ist es ja auch schon was Gutes, da in der Gruppe mit dazuzugehören und was zu tun. Vielleicht will man auch einfach gehorsam sein. Gehorsam zu Gott. Ja, der Gott will das von dir. Das ist der effektivste Spruch, wenn du Mitarbeiter irgendwie voranbringen willst. Dass du einfach, ey, wir brauchen lieber für Kinderdienst. Ey, Gott will das von dir. Nein. Habe ich auch einen Mitarbeiter im Seminar der Landeskirche kennengelernt, dass das auf jeden Fall emotionalen Druck auslöst, dementsprechend eine sehr effektive Methode ist, um Mitarbeiter zu rekrutieren. Jesus wünscht sich das von dir. Nein, vielleicht tut man das genau aus diesem Druck. Vielleicht will man einfach gehorsam sein. Irgendjemand sagt dir irgendwie, da ist eine Bibelstelle, predigt das Reich Gottes ist nah und heilt Kranke und tut das und so. Und das ist natürlich vollkommen richtig. Aber wenn du Jesus nicht kennst und denkst, ja gut, aber vielleicht will er das irgendwie und das machen wir alle und so, dann mache ich halt mal mit. Tust du das aus Gehorsam? Und vielleicht waren das ja so Leute. Und vielleicht haben die einfach treu gedient, da wo sie konnten. Haben sich echt Mühe gemacht, haben sich die Beine ausgerissen und machen irgendwie alles. Und irgendwann in diesem ganzen Beschäftigtsein
haben sie irgendwann den Grund vergessen, warum sie beschäftigt sind. Das kennt man total oft bei Konflikten und Auseinandersetzungen. Da schlagen sich zwei Parteien und nach 30 Jahren weiß eigentlich keiner mehr warum. Warum schlagt ihr euch?
Ja,
das haben wir schlimmer gemacht. Warum dienst du Jesus? Ja, das machen doch alle so. Man hat den Grund vergessen. Man tut das einfach, weil, wenn man es nicht machen würde, hat man das Gefühl, irgendwas stimmt nicht. Das hört sich doch so. Vielleicht ist man auch so geprägt worden. Du musst das tun. Und dann tut man diese Sache einfach weiter, ohne eigentlich zu wissen, warum macht man das. Frag dich mal, warum tue ich das, was ich tue? Weil er es will? Weil man es immer schon so getan hat? Oder aus Liebe zu ihm? Aus Liebe zu Jesus? Tue ich das, um einen Geliebten glücklich zu machen? Das wäre ein guter Grund. Ein gutes Motiv. Ja, finde ich, ja. Wir können total schnell Jesus verlieren in unserem Dienst. Wir können so viel rödeln, und auch das habe ich erlebt in der Zeit, bevor ich hier nach Remscheid kam, dass ich so viel gerödelt habe, dass ich echt Jesus zwischendurch aus den Augen verloren habe. Dass ich mich nur noch über meinen Dienst definiert habe. Lief mein Dienst gut? War ich froh und glücklich und der Herr wird mich wohl lieben? Und lief mein Dienst scheiße, dann, Herr, warum hast du mich verlassen? Und kämpf und rödel und so. Ich habe mich nur noch über meinen Dienst definiert. Dass ich als Mensch eine Beziehung zu ihm haben soll, war zweitrangig geworden. Und ich habe zum Glück echt die Kurve gekriegt. Aber wenn einem da nicht mal einer darauf hinweist, wenn man das nicht mal merkt, wenn Gott einem da nicht mal irgendwie voll den Knüppel zwischen die Beine haut, dann kann das passieren, dass man so jahrelang weitermacht, ohne den eigentlichen Grund noch vor Augen zu haben. Warum tust du irgendetwas im Reich Gottes? Aus Liebe zu ihm. Prüf mal deine Motive. Ist es Tradition oder ist es, weil du ihn liebst? Ich wünsche mir total, dass bei mir und bei euch immer mehr die Beziehung zu Gott in euren Mittelpunkt des Lebens rückt. Ich weiß, dass es Zeiten gibt, wo irgendwie die Welt an einem zieht und die Arbeitsstelle und irgendwie auch mal der Dienst und alles zieht an einem und versucht irgendwie den Fokus auf sich zu richten. Aber ich sage dir, das Wichtigste ist die Beziehung zu Jesus. Nichts ist wichtiger. Nichts ist wichtiger. Und eigentlich sollten wir alles aus dieser Liebesbeziehung heraus tun. Nur wenn wir mit ihm fest verbunden sind, wenn er uns kennt und wir ihn kennen, nur dann können wir zur Quelle werden. Nur dann können wir zur Quelle werden, die ewiges Leben bringt. Ich sehne mich danach, dass die Frucht, die wir bringen, die Wunder, die wir tun, die Heilungen, die passieren, die Predigt, die wir halten, den Lobpreis, den wir machen, dass das einfach nur noch Abfallprodukte, jetzt nicht negativ gemeint, Abfallprodukte unserer Beziehung zu Jesus sind. Dass das einfach so, wie wenn man hobelt, fallen Späne und wenn wir halt irgendwie mit Jesus irgendwie so Rumbeziehungen, dann fallen ein Wunder raus. Hoppala, wieder rein. Halleluja. Ey, das wünsche ich mir immer mehr. Dass sich nur noch unser Fokus auf den Herrn dreht. Also achte darauf, dass deine Beziehung wirklich, ja, dass du was dafür tust. Dass du dich nicht abbringen lässt. Dass du, wenn du merkst, dass dein Dienst dir wichtig wird, unglaublich wichtig, dann bitte Jesus darum, dass er das korrigiert. Alles, was du tust im Reich Gottes, ist gut und wichtig, aber es sollte in der Priorität immer hinter der Freundschaft mit Jesus stehen. Immer. Achte darauf, überprüfe.